개온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 343. Mexiko, qué país. Seit kurzem steht fest, von den 43 gewaltsam verschwundenen Studenten aus Ayotzinapa sind höchstwahrscheinlich nur noch Knochen und Asche erhalten. Nicht nur im Land selbst gehen die Proteste weiter. Auch in Berlin haben sich am 31. Oktober Aktivistinnen und Aktivisten vor der mexikanischen Botschaft versammelt. An diesem Tag beginnen traditionell die Feierlichkeiten für den Día de los Muertos, den Tag der Toten. Einen der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Radio Onda war vor Ort. Auch für unseren zweiten Beitrag in diesem Onda Info bleiben wir in Mexiko. Noch auf einem ganz anderen Gebiet als der Gewalt gegen Unschuldige hat das Land Rekordzahlen zu vermelden. Bei Fettleibigkeit und Diabetesraten. Doch die Mexikanerinnen und Mexikaner wiegen nicht nur zu viel. Ihre schlechte Ernährung hat auch etwas mit ihrer Armut und der Macht großer Konzerne zu tun. Wir sprachen mit einem Ernährungswissenschaftler, der anders als seine meisten Kollegen auch in die Armenviertel von Mexiko-Stadt geht. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Hören. Auch wenn es diesmal sicherlich keine erfreulichen Themen gibt, was ist schöner als an einem grauen, kalten Novemberabend mit Tee oder Tequila dem neuen Onda Info zu lauschen. Bis zum nächsten Mal.
El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Yo prefiero utilizarlo para hablar en la rola. Bien limitado y mis rimas son baratas con vocablos. Sa, 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 zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza para dormir con agrura. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda.
Para exigir la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, vamos a hacer 43 segundos de ruido.
Hallo Carlos. Wir stehen hier vor der mexikanischen Botschaft in Berlin. Ihr macht eine 43 Stunden lange Kundgebung. Anlass sind die Ereignisse in Iguala, im Bundesstaat Guerrero in Mexiko. Ende September 2014, sechs Studenten waren ermordet worden und 43 sind verschwunden. Stell doch bitte kurz nochmal euer Ziel und eure jetzige Aktion vor.
Ja, also mein Name ist Carlos Pérez Ricard. Ich bin Mitglied der Deutsch-Mexiko-Verein Mexiko via Berlin, die seit 2011 in Berlin beschäftigt ist. Und diesmal haben wir eine Kundgebung organisiert, 43 Stunden lang, seit dem Freitag um 5 Uhr morgens bis Samstag um 23:59 Uhr, gegenüber der mexikanischen Botschaft. Wieso sind wir hier? Ist es uns klar, dass die mexikanische Behörde, der mexikanische Staat, auch eine gewisse Verantwortung hat in der Verschwendung von diesen 43 Studenten. Und wir wollten das äußern und das klar auch in Deutschland und in Europa machen, die Verantwortung von der mexikanischen Staat daran.
Carlos, bitte erklär uns, wie die Situation der Verschwundenen ist. Sind einige von ihnen gefunden worden in den Gräbern, in den Massengräbern, die in den letzten Wochen aufgedeckt wurden?
Erstmal so eine kleine Erklärung. Es wird manchmal vergessen. 6 von denen, also nicht von diesen 43, aber 6 Studenten sind von mexikanischen Behörden ermordet an dem Tag, an dem 26. September. Von den anderen 43 gibt es bis jetzt überhaupt keine Nachricht. Ein Monat später gibt es überhaupt keine Nachrichten. Es wurde gesagt, dass in 2 oder 3 Massengräber dann noch Körper stehen. Aber es wurde bestätigt, dass niemand von diesen Körper von einer von diesen 43 Studenten war. Was sogar noch trauriger ist, weil in Mexiko gibt es im Moment wie 26.000 Verschwundene. Und vielleicht die Körper, die in letzter Zeit gefunden waren, gehören von einer von denen 26.000 Menschen. Die Frage ist, waren die Studenten, hatten die etwas mit Kriminalität etwas zu tun oder waren die einfach politische Gegner von der Regierung, sowohl von der staatlichen Regierung als auch von der lokalen Ebene, also von der lokalen Regierung. Die Frage besteht und ist uns sehr traurig zu beweisen, erstmal, dass die Studenten nicht erschienen und zweitens, dass die Körper auch von jemand anders gehören und das tut ja uns wirklich weh.
Das heißt, über die Suche nach den verschwundenen Studenten aus Iguala tritt nochmals zutage, was ja auch bekannt ist, das massenhafte Verschwinden und Ermorden von Menschen in Mexiko. Wie sind da die Verantwortlichkeiten? In wessen Sinne ist das?
Offensichtlich ist der Bürgermeister von Iguala da beteiligt. Er hat schon klare Beziehungen mit ein paar Drogenkartellen, um die so zu nennen. Aber nicht nur ihm, sondern auch staatliche Behörden. Und damit will ich auch sagen, dass nicht nur von der Stadt Guerrero, sondern auch von der mexikanischen Stadt, von Enrique Peña Nieto und die Secretaría de Gobernación, die wussten schon seit 2 Jahren, dass der Bürgermeister von Iguala im illegale Geschäfte beteiligt war und ich habe überhaupt nichts dazu gemacht. Deswegen sagen wir auch, dass die auch schuldig sind. Außerdem ist schon bestätigt, dass mindestens 4 oder 5 Polizisten von der Secretaría de Gobernación an dem Tag am 26. September da in Iguala waren und waren auch beteiligt in der Verschwundung von diesen 43 Studenten.
Was ist mit diesen Polizisten passiert?
Bis jetzt überhaupt nicht. Bis jetzt hat die Regierung nur Polizisten aus Iguala ins Gefängnis mitgebracht und wahrscheinlich wird es weiter so. Also nur kleine Polizisten oder nicht so bekannte Polizisten werden ins Gefängnis bleiben. Wahrscheinlich nur 1, 2 Jahre und dann werden sie nochmal frei. Aber weder der Gouverneur noch der Bürgermeister sind im Moment im Gefängnis. Der Bürgermeister ist seit 10 Tagen oder 15 Tagen verschwunden auch. Und er hatte schon 3 Tage nach dem 26. September schon mit Leuten von der Regierung sich getroffen. Nicht nur von der Regierung, sondern von 2 unterschiedlichen politischen Parteien getroffen. Ne? Also die wussten das und die ist immer noch frei. Und deswegen beschweren wir uns.
Hat er Kontakte zu Politikern auf Ebene des Bundesstaats Guerrero oder des Staates Mexiko als Land?
Sowohl als auch von beiden und auch von politischen Parteien, wie gesagt. Und was uns wirklich tut leid, ist auch von der linken Partei in Mexiko, von der PRD. Der Stellvertreter von PRD hat sich mit ihm 3 Tage nach dem Akt mit ihm getroffen. Und die Frage ist, also was hat der PRD und der linken Partei eigentlich mit der Bürgermeister zu tun und inwiefern sind die auch beteiligt in dem ganzen Ding. Ne?
Hast du eine Erklärung dafür, warum die Studenten aus Ayotzinapa, ermordet 6 von ihnen bzw. 43 entführt und verschwunden lassen worden sind?
Also wir haben nur so 2 Hypothesen. Eine Erklärung habe ich leider nicht, aber ich kann ein paar Hypothesen so eingreifen. Die erste wäre, dass historisch diese Schule von Ayotzinapa ist von der linken Szene sehr geprägt, sozusagen. Seit 60, 70 Jahren haben da viele Kommunisten gelernt und die haben wirklich viel gekämpft für ihre Rechte und für die mexikanische Erziehung so insgesamt. Und zweitens, weil Iguala seit einigen Jahren wirklich so ein Zentrum von Drogenerzeugung geworden ist. Also in Guerrero, sowohl in Guerrero als auch in Michoacán, wird da Amapola, Sembrar, wie man sagt, angepflanzt, genau. Aber in Iguala wurde erzeugt und manufakturiert, sozusagen, und von Iguala nach USA geschickt. In dem Sinn, Iguala ist wirklich so ein Treffpunkt. Es scheint zu sein wirklich ein sehr wichtiger Punkt, in dem viele Drogenkartelle kämpfen, um Iguala für sich irgendwie zu nehmen als wichtiges Land für Drogenkartelle. Und diese Studenten haben darüber auch sich beschwert und gekämpft auch dagegen.
Carlos, ihr appelliert ja auch an die Öffentlichkeit in Deutschland. Und welche Beziehungen seht ihr zwischen den Ereignissen in Mexiko und der Situation in Deutschland, dem deutschen Staat?
Also mit Deutschland gibt es im Moment zwei Themen. Die erste ist, dass Deutschland will im Moment ein Sicherheitsabkommen mit der mexikanischen Regierung unterzeichnen. Das heißt, um leichter zu machen, die Export von Waffen von Deutschland nach Mexiko, leichter das zu machen. Und zweitens, deutsche Technologie zu mexikanischen Behörden auch leichter zu machen und günstiger. Davon werden auch private Unternehmen, die werden profitieren. Also, und die haben vor, auch Training von mexikanischen Polizisten, also von deutschen Behörden, als ob die deutschen Polizisten schon wirklich ein Beispiel wären. Der zweite Thema wäre schon Waffenexporten, also deutsche Waffenexporte nach Mexiko. Vor genau zwei Jahren, wurden zwei Studenten genau von dieser Schule, von der Ayotzinapa-Schule, mit deutschen Waffen ermordet, im 2012. Das ist schon bestätigt, von Heckel & Koch G36 Waffen, die wurden ermordet. Und ich freue mich, dass jetzt, also ich freue mich nicht, aber ich freue mich, dass wegen Ayotzinapa jetzt, das wird jetzt wirklich in Deutschland erkannt. Und zweitens, wir haben schon bestätigt, dass mehrere Waffen durch USA nach Mexiko gekommen sind und hochwahrscheinlich auch in Spannungsgebiete sowie Guerrero und Oaxaca gelandet. Die Frage ist, was haben die Waffen mit diesen 43 Verschwundenen zu tun? Das wissen wir noch nicht. Aber wir recherchieren noch dem Thema. Das ist uns in unserem Interesse. Und das ist auch uns wichtig, auch hier vor der mexikanischen Botschaft zu zeigen, zu äußern.
Wie reagiert die mexikanische Botschaft auf eure Kundgebung?
Leider reagiert überhaupt nicht. Ne? Das wussten wir schon. Aber die haben extra die Berliner Polizist gesagt, dass wir sollten nicht mal 30 Meter in der Nähe von der Botschaft sein, deswegen sind wir nicht direkt vor der Botschaft, sondern nur nebenan. Ne? Also die haben bestimmt Angst, ich verstehe nicht warum, also es ist auch kein direkter Streit gegen denen. Wir wollen nur so zeigen, dass der Staat auch mit Drogenkriminalität, dass sie auch in der ganzen Geschäft mit zu tun haben. Ne? Es ist niemandem von denen rausgekommen. Aber uns ist das wirklich egal. Für uns ist es wichtig, einfach Solidarität nach Mexiko zu schicken und zweitens in deutsche Pressemedien auch unsere Erklärung von Gewalt in Mexiko zu äußern. Und das machen wir dank eurer Unterstützung.
Vielen Dank, Carlos.
Carlos Iván Ramírez Villarreal. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. José Luis Luna Torres.
Presente.
Bernardo Flores.
Ayotzinapa.
¿En dónde están? Justicia.
Nach diesem Interview ist noch viel passiert. In Mexiko selber gehen die Protestaktionen weiter. Zehntausende Menschen tragen ihre Wut auf die Straße. Das Rathaus von Ayotzinapa wurde von Demonstranten angezündet, der Regierungssitz des Bundesstaates Guerrero angegriffen. In Mexiko-Stadt versuchten Aktivisten, in den Nationalpalast einzudringen, allerdings erfolglos. Einige tausend Menschen haben inzwischen den Flughafen von Acapulco in Guerrero besetzt. Die Reisenden sind teilweise sehr solidarisch mit diesen Aktionen. Und wie steht es um die Aufklärung der Verantwortlichkeit? Drei verhaftete Mitglieder der Mafia-Gruppe Guerreros Unidos, Vereinte Krieger, sollen ein Geständnis abgelegt haben. Die Polizei hätte ihnen die 43 Studenten übergeben, die sie dann ermordet hätten. Mit Benzin übergossen und verbrannt bis zur Unkenntlichkeit und Auflösung von Knochen und Zähnen. Die an der beschriebenen Stelle gefundenen Reste von menschlichen Körpern wurden zur DNA-Untersuchung nach Innsbruck in Österreich gebracht. Der zwischenzeitlich abgetauchte Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca, und seine Frau María de los Ángeles Pineda sind in Mexiko-Stadt verhaftet worden. Ihnen wird vorgeworfen, Drahtzieher des Verbrechens gewesen zu sein. José Luis Abarca hatte seine Lokalpolizisten angewiesen, die Studenten zu verhaften. Die Polizei hatte die Verhafteten entführt und an die Mafia-Truppe Guerreros Unidos übergeben. Zu deren Führungsriege soll, wen wundert's, seine Frau María de los Ángeles Pineda gehören. Gute Beziehungen zum Bürgermeister von Iguala werden auch dem Gouverneur des Bundesstaates Guerrero, Ángel Aguirre, nachgesagt. Er musste inzwischen zurücktreten. Die Verflechtung von Regierung, Polizei und Mafiagruppen ist erdrückend. Dagegen richten sich die Proteste und sie gehen weiter. Mutig und sehr entschieden fordern die Familien der verschwundenen Studenten ihre Angehörigen zurück. Lebend haben sie uns genommen, lebend wollen wir sie zurück, lautet noch immer die Parole. Die Verantwortlichkeiten müssen aufgedeckt werden, nicht nur im Fall der 43 verschwundenen angehenden Lehrer von Ayotzinapa, sondern für all die vielen tausend Verschwundenen und Ermordeten der letzten Jahre. Die internationale Aufmerksamkeit ist aktuell sehr hoch und sicherlich eine Unterstützung für die Proteste in Mexiko. Wir fordern zu deren Unterstützung in Deutschland und der EU, Stopp der Folgeverhandlungen für das Globalabkommen, also keine weitere Unterzeichnung von Sicherheitsabkommen, keine Polizeikooperationen. Und schon lange und ganz deutlich Stopp deutscher Waffenlieferungen an Mexiko, denn auch im Bundesstaat Guerrero sind deutsche Gewehre des Typs G36 von Heckler und Koch in Händen der Polizei geraten, obwohl sie niemals in den Bundesstaat Guerrero hätten kommen dürfen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, 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 porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Aquí pillas y todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha exigiendo tu derecho a la información, dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, hoy 132.
Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar.
Fíjate que no, fíjate que no.
Mejor te buscas otro borrego porque yo no.
Fíjate que no, fíjate que no.
Mejor te buscas otro borrego, soy 132.
Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo.
Antes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes.
¿Qué quieres a Peña Nieto, chingada madre?
¿Qué te crees? ¿Que no nos damos cuenta? Nos faltas al respeto, aquí se actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado, solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre, el pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz, la memoria, la alegría, soy 132.
Fíjate que no, fíjate que no.
Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Soy 132.
Contra la manipulación mediática.
Soy 132.
Contra el monopolio televisivo.
Soy 132.
A la imposición de Peña Nieto.
Soy 132.
Por un voto informado.
Soy 132.
Por unas elecciones limpias.
Soy 132.
Por una democracia auténtica.
Soy 132.
Schon gewusst? Am 14. November ist Weltdiabetestag. Fast 400 Millionen Menschen leiden weltweit unter dieser Stoffwechselkrankheit, die im Volksmund auch als Zucker geläufig ist. Und fast 90% der Betroffenen leiden unter Typ 2, dessen Ursache vor allem Übergewichtigkeit und mangelnde Bewegung ist. In Mexiko gibt es prozentual mehr Übergewichtige als in den USA. Das Land nennt sich mittlerweile, ziemlich sarkastisch, Weltmeister in Sachen Fettleibigkeit und Diabetes. 70% der erwachsenen Mexikaner sowie 30% der Kinder und Jugendlichen wiegen zu viel. Fast jeder zehnte erwachsene Mexikaner leidet an Diabetes. Dass Diabetes hier so weit verbreitet ist, hat viele Gründe. Und die haben nicht nur damit zu tun, dass mexikanisches Essen zwar extrem lecker, aber auch mindestens genauso kalorienreich ist. Josafat Gallegos ist ein junger Ernährungsberater aus Mexiko-Stadt und einer der wenigen, die auch in armen Vierteln arbeiten. Gallegos sieht in seinem Job mehr, als der Kundschaft nur teure Schlankheitspillen anzudrehen. Worin sieht er den Grund für die rekordverdächtige Anzahl von Diabetesfällen in Mexiko, die mittlerweile auch massive ökonomische Auswirkungen haben? Allein das öffentliche und private Gesundheitswesen wurde 2010 durch Diabetes mit einer Dreiviertelmilliarde US-Dollar belastet, umgerechnet 600 Millionen Euro.
Primordialmente tiene que ver con elección de comida y con educación precisamente por la esa elección a la comida.
Vor allem hat das mit der Essensauswahl zu tun, mit der Essenserziehung und mit der Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Die billigsten und immer verfügbaren Lebensmittel sind fettreich und wenig nahrhaft. Vor allem das Mittagessen ist sehr schwer und hat viel zu viele Kohlenhydrate. Mais zum Beispiel, Sopes, Quesadillas oder Tacos. Dazu viel Brot, Plätzchen und Teilchen. Und allgemein viel zu viel Fett. Genau das Gegenteil von dem, was wir Ernährungsberater empfehlen. Die Lebensmittelindustrie konzentriert sich auf das teure Verkaufen modifizierter Lebensmittel und auf große Unternehmen wie Nestle, Kellogg's oder Coca-Cola. Und das ist etwas sehr Normales hier. Die Coca-Cola Light und dazu ein Tamalbrötchen. Das ist ein Brot mit einem Mais-Tamal drin, also Mehl, Mehl und Zucker.
La Coca Light y la torta de tamal, que es un pan con un tamal dentro, ¿no? Entonces harina con harina y azúcar.
Das ist ein Kreis, den Patienten alleine kaum durchbrechen können. Es sei denn, ein Externer schaltet sich ein, zum Beispiel ein Arzt oder ein Ernährungsberater. Hier aber liegt das zweite Problem. Die meisten mexikanischen Ärzte und viele Ernährungsberater im Land verdienen gut am Verkauf von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Die Lebensmittelindustrie verführt Konsumenten zu Leitprodukten, die teurer sind und deren Nutzen zumindest umstritten ist. Die Pharmaindustrie macht den Menschen ohnehin seit vielen Jahren weiß, dass sich Diabetes mit einer kleinen Pille am Tag aufhalten ließe. Gefährliche Augenwischerei, sagt Ernährungsberater Gallegos. Die Konsequenzen sieht er tagtäglich.
Siempre llegan ya cuando es su última opción. Es muy tarde ya cuando ya tienen inclusive esta insuficiencia renal.
Die Patienten kommen meist erst dann, wenn sie bereits keine andere Option mehr haben. Es geht ihnen bereits sehr schlecht mit Niereninsuffizienz, mit enorm hohem Cholesterin oder seit Monaten nicht mehr kontrollierbaren Zuckerwerten. Es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit, den Patienten in einer solchen Situation klarzumachen, dass es eine Alternative gibt, aber dass sie zunächst mit Einschränkungen leben müssen, bis der kritische Zustand überwunden ist. Wenn die Patienten aber unter diesen Einschränkungen eine gesunde Ernährungsweise erlernen und aufrechterhalten und sie nach ein paar Monaten einen stabilen Zustand erreichen, dann können sie fast alle, zumindest die gesunden Lebensmittel, wieder zu sich nehmen. Aber die 3, 6 oder 12 Monate, die die Patienten mit starken Einschränkungen leben müssen, können sehr stressig sein. Einige Patienten halten das durch, andere haben große Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn sie älter sind. Es ist gar nicht so leicht, einem Menschen mit 60 oder 70 Jahren vorzuschreiben, was er oder sie zu kochen hat.
Bonito que le digan como cocine o que no cocine o que su cocina no lo está haciendo bien, ¿no?
Was sind denn ganz allgemein die Ratschläge, die Josafat Gallegos Diabetespatienten gibt? Oder Menschen, die vermeiden wollen, an Diabetes zu erkranken.
Un paciente promedio diabético de 45 años, ya sea mujer u hombre, debe de hacer 5 tiempos de comida.
Ein durchschnittlicher Diabetespatient von 45 Jahren, egal ob Frau oder Mann, sollte jeden Tag 5 Mahlzeiten einnehmen. Das hilft, dass genügend Energie über den ganzen Tag zur Verfügung steht. Die Menschen leiden nicht mehr unter Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen oder Schwindelgefühlen. Nicht weniger als 5 Gemüseportionen am Tag, nicht weniger als 3-mal Obst, nicht weniger als 2-mal eiweißreiches wie fettarmes Fleisch am Tag. Denn Proteine sind gerade für Diabetespatienten sehr wichtig. Der Traubenzucker erreicht die Muskeln nicht, weshalb der Muskelaufbau von Diabetespatienten behindert ist. Es ist richtig, zu viel Fleisch schädigt die Leber. Aber es geht nicht darum, den Menschen Fleisch zu verbieten, sondern Menge und Fett zu reduzieren. Auch Milchprodukte wollen viele Ärzte verbieten. Auch hier ist das Problem nicht die Milch, sondern die Art, wie sie konsumiert wird. Als Pudding oder Flan mit viel Zucker, als Butter oder Käse mit viel Fett. Die Patienten sollen ihrem Körper helfen und alles weglassen, was dem Körper nicht nützt und den ganzen Organismus belastet. Aber es ist nicht einfach, die Ernährung umzustellen, wenn die Menschen seit Kindesbeinen an eine andere gewöhnt wurden.
Der Mit-30er erstellt Ernährungspläne zu gesünderem, regelmäßigerem und bezahlbarem Essen. Er muntert aber vor allem auch zur Bewegung. Wobei auch ihm klar ist, dass sich beide Dinge in Mexiko als sehr schwierig gestalten.
El cuerpo está diseñado para autorrepararse, inclusive el hígado también, ¿no? Personas que están enfermas del hígado.
Der Körper ist so geschaffen, dass er sich selbst repariert. Selbst die Leber kann sich regenerieren. Es geht darum, den eigenen Körper zu unterstützen. Und wie macht man das? Erstens, sich gut zu ernähren. Zweitens, gut zu schlafen, bestenfalls 8 Stunden am Tag. Drittens, sich zu bewegen, am besten 45 Minuten am Tag, und zwar so, dass man danach ausgepowert ist. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für den Diabetespatienten. Natürlich ist das heutzutage sehr schwierig. Du arbeitest bis zu 12 Stunden, du kannst keinen Sport machen, weil du nach der Arbeit einfach zu müde bist und ohnehin keine Zeit bleibt. Du schläfst niemals 8 Stunden, weil du super früh raus musst, um zum Büro zu kommen. Also gibst du als Ernährungsberater Tipps, die die spezielle Situation deines Patienten im Auge haben. Aber es muss dir gelingen, diesen Teufelskreis mit kleinen Verhaltensänderungen zu durchbrechen.
Un círculo que hay que romper con este pequeño hábito solamente de modificar algunas cosas en tiempos, en cantidad, en variedad, básicamente.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.